die Flens-Frequenz. Flensburgs Oberbürgermeister Fabian Geier on air.
Dann herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Flens-Frequenz hier aus dem Rathaus in Flensburg. Und wir wollen heute gemeinsam mit Dr. Fabian Geier und Anne Langen über ein Thema sprechen, das weiterhin die Menschen in Flensburg bewegt. Das war übrigens auch unsere zweite Ausgabe in der Flens-Frequenz. Denn vor 2 Jahren ist was passiert hier in Flensburg, was immer noch die Menschen umtreibt. Es geht um die Kaikante, es geht um Wasser von oben, es geht um Wasser von unten. Und wie ist Flensburg da eigentlich gewappnet? Und Fabian, wir haben uns Verstärkung geholt, sachkundige Verstärkung. Wir kommen gleich zu dir, Anne. Aber beginnen, Fabian, möchte ich mit dir zu einem Thema aus unserem letzten Podcast. Da haben wir über den Südermarkt gesprochen. Wir mussten auch über den Südermarkt sprechen. Theoretisch können wir fast jede Podcast-Folge über den Südermarkt sprechen, wollen wir aber nicht. Heute nur mal ein kleines Update von dir. Was ist eigentlich seitdem passiert? Vor einem halben Jahr haben wir nämlich über den Südermarkt gesprochen und was die Stadt Flensburg alles vorhat.
Ja, also zunächst mal herzlich willkommen, Turo, hier wieder in Flensburg. Ich freue mich ja erstmal, dass wir wieder in der Runde zusammen sind. Also der Südermarkt ist natürlich ein Dauerbrenner hier in der Stadt und seit dem letzten Mal, da war Nuscha Augel noch mit dabei, unsere Dezernentin, die zuständig war auch für das Südermarktprojekt. Und die hat uns ja mittlerweile verlassen, aber das ändert ja nichts daran, dass das Thema hochaktuell ist. Also es hat sich eine Menge getan seitdem.
Fabian, ich muss da einmal kurz rein. Warum hat die gute Dame uns verlassen? Denn Zitat, ich bin gekommen, um zu bleiben. Und einen Monat später war sie gefühlt weg.
Also, du hast recht, Ture, das war tatsächlich das Zitat. Ich habe auch nochmal reingehört. Und nun ist sie in Potsdam. Sie ist Oberbürgermeisterin dort geworden nach einem relativ kurzen Wahlkampf, weil ihr Vorgänger eben nicht mehr im Amt war. Und die haben eben dringende Not gehabt, dort jemanden zu finden. Sie stammt ja ursprünglich auch aus der Region. Sie hat dort viele Jahre gearbeitet und kannte Potsdam gut. Und das hat irgendwie für sie gepasst. Für uns ist es natürlich ein herber Schlag, muss man sagen. Sie war knappes Jahr hier. Wir haben viele Projekte angeschoben, die muss ich jetzt irgendwie zu Ende führen mit der Mannschaft. Wir haben jetzt eine Vakanz einige Monate im Dezernat 2. Das ist nicht schön, aber ihr natürlich zu gönnen. Sie hat einen Karriereweg dort beschritten und von daher ist es auch menschlich nachvollziehbar, aber für uns ist es einfach blöd, ja.
Und welche Auswirkungen hat das auf die Situation am Südermarkt?
Also zunächst mal hat es nicht die ganz große Auswirkung. Wir haben einen Südermarktmanager unter ihrer Regie auch noch gefunden. Der hat sich da auch nicht reingekniet in die Projekte und es ist auch schon sehr viel passiert. Also wir bleiben in unserer Schrittfolge, wir bleiben auch im Plan. Also wir haben jetzt beispielsweise das Thema des kommunalen Ordnungsdienstes soweit umgesetzt. Er ist noch nicht voll besetzt, aber er läuft. Die Menschen, die aber eingestellt haben, die sind im Dienst sichtbar und wir haben sehr gute Rückmeldungen dazu. Die wirken auch und es gab ja viel Skepsis auch aus der Kommunalpolitik. Aber die sind jetzt da und leisten einen ganz fantastischen Job, wie ich finde. Dann sind wir im sozialen Bereich natürlich nach wie vor tätig mit unseren Südwirkern, Sozialarbeitern und denen, die jetzt gemeinsam auch mit dem KOD sich um die Menschen kümmern, weiterhin, die am Südermarkt dort, ja, ich sag mal, nicht so positiv auffallen nach wie vor. Und da haben wir beispielsweise auch eine Möglichkeit gefunden, jetzt mit einem sogenannten Trinkraum, ähnlich wie in Kiel, da gibt es 3 davon. Es ist zunächst mal ein Experiment, aber für uns trotzdem, glaube ich, eine große Chance, ein Angebot zu unterbreiten, in dem die Menschen, die Lust haben darauf, sich gemeinsam dort einfinden können und auch so ein bisschen betreut werden. Da hoffen wir natürlich, dass wir da auch ein bisschen Entspannung reinbekommen. Und das andere ist tatsächlich das Bauliche. Wir haben also jetzt den Wettbewerb gestartet. Das wird jetzt im ersten Quartal weitergehen. Wie wird der Südermarkt umgestaltet? Ein spannendes Projekt für mich natürlich. Und da wollen wir natürlich auch bald konkret werden. Also wir sind auf einem guten Weg.
Und in dieser Folge soll es auch tatsächlich um Konkretes gehen, nicht auf dem Südermarkt, sondern wie angesprochen, ein anderes Thema, was die Menschen in Flensburg bewegt. Und da haben wir uns eben Unterstützung geholt und gewonnen. Und liebe Anne Langen, du bist heute das erste Mal bei uns im Podcast, aber wie ich mitbekommen habe, schon lange hier für die Stadt Flensburg im Einsatz. Erklär doch mal den Hörerinnen und Hörern, wer du bist und was du ganz besonders gut kannst.
Ja, also ich bin seit 8 Jahren bei der Stadt Flensburg, bin Landschaftsplanerin, habe in Berlin Landschaftsplanung studiert. Landschaftsplanung ist eben der Bereich, alles was Grünes, wenn man aus dem Haus tritt. Es gibt den Hochbau und dann gibt es alles drumherum, die Landschaft. Da wir in der Stadt aber bisher nicht das Thema Hochwasser Schutz und Kaikantensanierung so bei der Stadt auf dem Schirm, und das wurde eher im Ingenieurbauwerk und auch mit der Grundwasser- und Regenwassersituation beim TPZ bearbeitet, war es dann so, dass man mir das angetragen hat, den Hafen mal unter die Betrachtung zu nehmen. So.
Zu wann war das? War das erst nach den großen Schäden an der Kaikante im Herbst 23?
Nee, das fing schon gut ein, zwei Jahre vorher an. Ich habe vorher den Landschaftsplan für die Stadt bearbeitet und das große Projekt Landschaftsplan war dann abgeschlossen, so dass man mir dann den Hafen nahegelegt hat, weil immer schon Thema war, man muss den Freiraum vom IC-Möller-Platz über die Schiffbrücke, Willy-Brandt-Platz bis zur Hafenspitze mal neu denken, weil die Situation dort doch verbessert werden kann, die Aufenthaltsqualität am Hafen. Und da waren wir auch schon damit befasst. Damals ging es aber tatsächlich eher um die Themen Freiraum und Verbesserung der Verkehrssituation in Bezug auf, weil der Bus ja auch und Querungsmöglichkeiten, Verbindung Altstadt und Hafen. Mit dem Hochwasser kam dann 23 und dem Niedrigwasser hat das dann eine andere Priorität bekommen, eine ganz andere Richtung. Es wurde dann das Thema Hochwasser einfach auf einmal, lag das auf dem Tisch. 2022 hatte ich schon mal ein Fördergelder beantragt über das Bundesprogramm Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel. Dem wurde dann nicht stattgegeben und ich hatte dann nochmal nachgefragt, warum nicht. Und damals zählte Hochwasser noch nicht zur Klimawandelanpassung. Also das war tatsächlich sehr interessant.
Da hat sich jetzt aber was getan.
Ja, und genau, 23 kam dann das Hochwasser und einmal steht das ganz oben in allen Klimawandelanpassungsmaßnahmen, dass man sich mit Hochwasser beschäftigen soll. So, jetzt seitdem, es gibt das Programm immer noch, damals waren da aber Millionenbeträge angesetzt worden, jetzt ist der höchste Ansatz mit 500.000 und da kommen wir tatsächlich an der Kaikante bzw. am Hafen oder mit dem Hochwasserschutz für die gesamte Stadt nicht weit.
So. Sicherlich nicht. Wir werden da gleich nochmal konkreter drauf eingehen. Fabian, wir haben in unserer zweiten Flens-Frequenz, wie angesprochen, über diese Thematik gesprochen. Was ist denn eigentlich seitdem? Wir sind jetzt im Anfang Dezember 25. Was ist denn schon seitdem hier in der Stadt ganz konkret am Hafen passiert?
Ich glaube, zunächst mal das Bewusstsein dafür, genau wie meine Kollegin gesagt hat, dass das Thema Hochwasserschutz eine ganz andere Priorität braucht, eben nicht im Sinne der Gestaltung und der Stadtentwicklung, sondern der Notwendigkeit, sich mit dem Bereich Wasser und deren Auswirkungen auf eine Stadt wie Flensburg zu beschäftigen. Wir haben ja ganz am Anfang, als wir die Hochwasserschäden ja gesichtet hatten, haben wir zunächst mal einen freiwilligen Fonds ins Leben gerufen, für die Geschädigten 50.000 Euro eingesammelt. Das war die erste Hilfe. Die zweite war, wir haben ein Sandsackprogramm.
Die wurde zwar dankbar angenommen, aber jetzt auch nicht mit. Ja, das ist
natürlich nur für Privatleute und die hatten eben gewisse Schäden, aber das war so die erste Akutbehandlung, war auch gut, die Solidarität direkt zu spüren. Dann wirklich das Sandsackprogramm, nenne ich es mal einfach, über die Feuerwehr haben 30.000 Sandsäcke jetzt jederzeit zur Verfügung. Interessanterweise seitdem auch schon scharf geschaltet. Es haben also weitere Hochwasser, natürlich nicht in dieser Dimension, hier auch wieder zu Schäden geführt und da wurden wir angerufen bei der Berufsfeuerwehr und waren sofort zur Stelle und konnten entsprechend schützen. Also das sind so die Akutbehandlung gewesen, aber die Strategie dahinter, wie man jetzt damit umgeht für die Zukunft, das wurde natürlich zweifach im Grunde genommen begründet. Das eine war, wie stellt sich die Stadt insgesamt strategisch auf, auch mehr Hochwasser und Wasser von hinten, Wasser von unten, Wasser von überall. Das ist unser strategischer Ansatz mit Frau Langen und mir. Und das andere ist mit der Kaikantensanierung. Das Ding ist ja nun mal abgebrochen. Damit hatte keiner gerechnet. Im Wesentlichen begründet durch das dann eintretende Niedrigwasser. Und seitdem sind wir natürlich unter Hochdruck dabei zu sanieren. Das ist also der obere Belag ist jetzt tatsächlich auch weg soweit. Dann haben wir die Kaikante abgebrochen. Wir haben davor große Packets dann gepackt, damit das Ganze hält. Und jetzt gehen wir natürlich in die weitere Planung. Du musst erstmal ausschreiben, du musst natürlich europaweit schauen, dass du eine Firma findest oder Unternehmen findest, die das überhaupt können. Da sind wir große Schritte weitergekommen. Wir beauftragen jetzt im Moment das Planungsbüro. Wir beauftragen im nächsten Jahr dann tatsächlich auch die Bauarbeiten und dann geht das irgendwann los. Wir wollen ja 2029/30 fertig werden.
Da einmal die Frage, warum muss da überhaupt ausgeschrieben werden? Könnt ihr nicht einfach eine Firma damit beauftragen?
Naja, also ist ja nicht so, als wenn du ein Baugrundstück einfach beauftragst oder bearbeitest mit einer Baumaßnahme, sondern wir reden über 320 Meter einer Brücke. Und du siehst die Dimension etwa, wenn du jetzt die Promenade siehst, die wir dieses Jahr einweihen konnten, ein 30-Millionen-Projekt. Allein die 320 Meter schätzen wir zwischen 20 und 22 Millionen ein. Das ist ein hochkomplexes Bauwerk. Also du machst nicht einfach was weg und baust wieder hin, sondern es ist ein Brückenbauwerk. Was ist überhaupt geeignet? Was ist Hochwasserschutz geeignet? Wir haben steigende Meeresspiegel, wir haben verschiedene andere Erkenntnisse, wir haben eine andere Technik. Es gibt solche Firmen nicht frei auf dem Markt, sondern die musst du erstmal finden. Und wir wissen im Moment, bauen ist enorm schwierig und die Auflagen sind schwieriger geworden als 1953 bei dem ersten Brücken, bei der ersten Brückenkonstruktion. Nein, es ist wirklich etwas Komplexes und wir haben da wirklich mit Hochdruck dran gearbeitet, um überhaupt bis jetzt so weit zu kommen. Ich weiß, dass sehr viel Unverständnis besteht, sehr viel Ungeduld, das kann ich alles nachvollziehen, aber wenn du dich mal in die Fachlichkeit hineinbegibst und wir werden nicht müde auch, auch mit dem TBZ gemeinsam immer wieder in der Öffentlichkeit auch aufzutreten und zu erklären, zu erläutern. Und so langsam setzt sich auch die Erkenntnis durch, dass es offensichtlich nicht schneller geht, wenn es denn gut werden soll. Es soll ja auch wieder 80 bis 100 Jahre mindestens halten.
Ist ja auch kein Flensburger Phänomen, das zieht sich ja durch die ganze Republik.
Richtig.
Also ihr seid beides Flensburger. Ihr wollt auch, dass es schnell passiert, aber es geht nun mal nicht alles super schnell. Aber es soll ja auch gut sein. Also ich höre raus, Fertigstellung der Kaikante bis 29 ist der Plan.
Ja, bis 29:30. Also wir mit der Mitgestaltung, sage ich mal, auch der dahinterliegenden Möglichkeiten, da sind wir wieder an dem Punkt, an dem Anne Lang ja schon lange arbeitet. Das heißt, der Gestaltung mit Öffentlichkeitsbeteiligung, das findet alles parallel statt. Aber die Akutbehandlung, der Neubau der Kaikante bis zum Museumshafen, das ist jetzt wirklich in vollem Gange. Und ich mache da schon ordentlich Druck, kann sich jeder darauf verlassen. Ich sehe das auch nicht gerne mit dem Zaun.
Ich glaube niemand. Und liebe Anne, wie soll denn jetzt diese Kaikante aussehen?
Ja, und die Kaikante, die wird jetzt so gebaut, das ist eine Spundwand mit einer Betonplatte davor und dann haben wir eine horizontale Betonplatte und eine vertikale Betonplatte und darauf liegt dann eine Tragschicht, wo darauf dann sozusagen die Neugestaltung und sowas wie Bänke und Spielflächen dann kommen. Wie das dann genau darauf aussieht, das wird der kommende Prozess zeigen. So, also was wir darauf gestalten, ob es so wird wie vorher oder ob es was Neues gibt oder wie die Möglichkeiten sind, das wird ein Wettbewerb zeigen. Das, und Inhalt dieses Wettbewerbs wird eben auch ein, das, also das, was das Hochwasserschutzkonzept uns vorgibt an Hochwasserschutzmaßnahmen, wird dort mit einfließen. Und also es wird so eine Vorgabe sein, mit dem dann die Landschaftsarchitekten, es wird ein freiraumplanerischer Wettbewerb werden. Und da erwarten wir uns dann Vorschläge, wie damit umgegangen werden kann. Genau. Das können wir jetzt aber auch noch nicht genau sagen. Wir brauchen für... Also wie die Stadt den Hochwasserschutz gestalten will, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Dazu muss die Politik eine Entscheidung fällen. Das wird genau Mitte kommenden Jahres erfolgen und das wird dann mit einer entsprechenden Vorgabe in den Wettbewerb einfließen. Weil wir werden die Kaikante werden wir etwas höher setzen als bisher. Wir haben im Moment eine Höhe von 1,20 Meter dort unten und wir werden die Kaikante auf 1,80 Meter hochsetzen. Das heißt, sie wird 60 Zentimeter höher als bisher. Damit die Straße, die da im Moment ist, die liegt auf 1,30 Meter, so dass eben im Moment ist es so 1,20 Meter, 1,30 Meter und die Häuser sind ungefähr bei 1 Meter über normal Null, sodass man da so ein bisschen diese Gefälle natürlich einhalten muss. Aber wenn wir 1,80 Meter als Vorgabe haben für die dann folgenden Kaikanten auch, also es schließen sich ja weitere Flächen an, die dann später saniert werden müssen, die werden dann auch auf 1,80 Meter hochgehen. Und wir haben, das geht dann in Süden runter bis zur Hafenspitze, da wurde gerade saniert. Die können auch so bleiben, weil wir da die Bahndämme haben, die dann nach oben gehen, sodass wir da dann einen Hochwasserschutz haben. Und mit diesen 1,80 Meter haben wir die jährlichen Hochwasser eigentlich abgedeckt, die eigentlich so, also es, jedes Jahr kommt das Wasser so ein bisschen über die Kaikante, dann wurden die Flächen, die dahinter lagen, auch immer überspült. Damit lebt der Flensburger auch schon seit vielen Jahren und dass die so bis 1,80 Meter gehen, die tun auch in der Regel nicht ganz so weh, weil die nicht so weitreichend sind und auch schnell wieder zurückgehen. Aber wenn es dann höher wird, dann ist es ein anderes Thema und dann muss man auch Hochwasserschutz nochmal anders denken.
Wir wollen auch gleich nochmal darüber sprechen, genau. Was ist, wenn es höher wird oder was ist, wenn das Wasser nicht von unten, sondern von oben kommt. Eine Rückfrage noch dazu, wie kann Flensburg, wie kann der Hafen lebenswert sein und gleichzeitig für Hochwasserschutz sorgen? Was ist da so die Vision für die Kaikante?
Also das Land fördert Maßnahmen, wenn wir das 200-jährige Bemessungshochwasser für einen Schutz der Stadt ansetzen. So, und dieses 200-jährige Bemessungshochwasser plus Klimazulage liegt bei 2,92 Meter. Sodass, wenn wir die Kaikante dann auf 1,80 Meter hochgesetzt haben, fehlen noch 1,20 Meter, um diesen Hochwasserschutz herzustellen. Wenn wir jetzt eine Mauer von 1,20 Meter einmal um die Kaikante rumziehen, nur um dieses 200, also eine Wahrscheinlichkeit von einem Hochwasser alle 200 Jahre dort zu sichern, ja, das wissen wir noch nicht mal, ob das kommt. Und auch wenn das alle 50 Jahre kommt, wäre es schon schade, alle da trotzdem diese Mauer da unten zu haben, weil dann ist der Hafen nicht mehr lebenswert.
Ja.
So. Um darauf zurückzukommen.
Ja.
Das heißt, es ist ein ganz wichtiger Abwägungsprozess. Hochwasserschutz, wie kann er hergestellt werden, sodass wir aber trotzdem an diesen 360 Tagen im Jahr, wo da kein Wasser über die Kaikante tritt, trotzdem den Hafen genießen können.
Und was ist da die Wunschvorstellung, wie das nachher funktionieren soll?
Meine?
Ja. Ja, ja, persönlich. Na,
ich würde jetzt mal tatsächlich in diesen Abwägungsprozess reingehen, weil wir haben hier in der Stadt Fachleute sitzen, die sitzen vor allem beim TBZ, weil die sich um die Kanäle kümmern, weil die sich um die Pumpen kümmern, um die Rückstauklappen, um die Kaikanten und so. Die haben auch Ahnung da seit vielen Jahren. Und alle Experten, mit denen ich da gesprochen habe, die haben eben auch immer gesagt, was willst du da machen? Man kann da nichts machen. Die Stadt liegt zu tief. Wir müssten die Stadt 1,5 Meter höher legen, dann hätten wir kein Problem.
Mach doch mal, so. Fabian.
Genau.
Mach doch mal.
Ja, ist eine gute Idee, Chore. Also vielleicht nach der nächsten Amtszeit. Dann kann ich gerne damit das als Projekt nochmal mitnehmen.
Das sind die Superman-Kräfte, ja. Dann.
Die nach der ersten Amtszeit freigesetzt werden.
Ja, genau. Ja, genau.
Es ist schon ein ernstes Thema. Also von daher ist es tatsächlich so, wie Frau Langen auch sagt, man ist in einem Abwägungsprozess. Wir machen das auch sehr öffentlich. Also muss man sagen, wir laden ständig zur Informationsveranstaltung Hafendelegationen und so weiter ein.
Wie werden die Bürger mitgenommen?
Also wir haben wirklich eingeladen dazu, in kleineren Formaten, in großen Formaten. Wir haben also wirklich große, sag mal, auch Formate gewählt mit verschiedenen Expertisen dahinter, die erläutert haben, erklärt haben. Die Stadtwerke oder beispielsweise auch das TBZ regelmäßig dabei, Externe, die auch ihre Beratungsleistungen uns anbieten. Was kann ich eigentlich zu Hause machen? Also der Objektschutz, den rüberzubringen, zu sagen, wer Eigentum hat am Wasser, hat eine andere Verpflichtung seinem eigenen Eigentum gegenüber als jemand, der auf dem Hügel lebt. Der ist vielleicht mehr Starkregen ausgesetzt. Der muss sich über andere Phänomene Gedanken machen, über andere Klimaanwandlungsfolgen. Und deswegen müssen wir sehr wohl die Stadt gesamt betrachten und eben schauen, wie wir, sag mal, mit dem, was wir machen können und was wir machen wollen, wirklich einen Schutz zu gewährleisten, der öffentlichen Aufgabe gerecht wird. Wir schützen nicht das Privateigentum im eigentlichen Sinn, sondern bis zum Privateigentum. Und da sind wir genau dabei. Ich sag mal, zum Beispiel gibt es verschiedene Varianten. Es gibt von einem Sperrwerk für wahnsinnig viel Geld und einen langen Planungsprozess bis hin eben zu mobilen Möglichkeiten. Die haben wir übrigens jetzt auch zum Teil im Test, wo wir also wirklich an der Hafenspitze mit mobilen Möglichkeiten, die werden auch jetzt gerade, glaube ich, im Dezember nochmal geübt erstmals, wirklich schauen, dass man dort nochmal einen zuverlässigeren Schutz aufbauen kann, damit es hinten nicht überläuft. So, und da gibt es, jetzt haben wir letztens noch sehr konkret auch drüber gesprochen, Möglichkeiten auch, aber eben eine starre Mauer zu bauen mit 1,20 Meter, das möchte wirklich niemand. Und deswegen gibt es im Moment. Du
hast keine Absicht, eine Mauer zu
erhalten. Ich habe keine, nein, also ich habe es nicht so mit Walter Ulbricht und seinen Ankündigungen, die ja auch entsprechend in den historischen Kontext passen. Nein, ich habe keine Absicht, eine Mauer zu errichten, aber ich habe die Absicht und auch die Verpflichtung, dafür zu sorgen, die Stadt resilienter zu machen. Und daran arbeiten wir sehr hart im Rahmen eben auch der Möglichkeiten, dass sehr viel Expertise, aber auch sehr viel, sag mal, Zuhören auch erforderlich, auch gegenüber denen, die es angeht, die nämlich da unten wohnen, Gewerbe haben und so weiter. Da ist die Erwartungshaltung übrigens riesig. Aber wir haben selber die Erwartungshaltung, dass wir uns auf die Zukunft jetzt vorbereiten. Und da gehören eben diese Prozesse mit dazu, bis hin zu der Frage, welche Verkehre werden dort zukünftig zugelassen? Wie viel Aufenthaltsqualität haben wir? Da geht es ja von bis. Ne? Die einen sagen radikal, es bleibt wie es ist mit allen Parkplätzen. Die anderen sagen autofrei. Ich denke, das wird irgendeine Lösung dazwischen sein müssen. Wir sind ja auch hier in der Interessenabwägung. Aber das wird ein spannender Prozess, auf den ich mich sehr freue. Aber es müssen natürlich auch bald Lösungen her, weil wir da natürlich planerisch parallel zu dem Kaikanten-Sanierungsprogramm auch die Stadtentwicklung im Blick haben müssen.
Viele Flensburgerinnen und Flensburger hätten sich schon am 25. Juli 2025 bereits eine Lösung gewünscht. Da kam nicht das Wasser von oben, sondern nicht von unten, sondern von oben.
Also erstmal ist es tatsächlich völlig zu unterscheiden zwischen Hochwasser und Starkregen. Wir haben es auch wirklich versucht, auch gegenüber der Kommunalpolitik, die ja auch dort Multiplikatoren sind, aber auch der Bevölkerung nochmal sehr deutlich zu machen. Also Hochwasser erwarten wir eher im Herbst und Winter. Und im Sommer ist es durchaus üblich, mit Starkregenereignissen zu tun zu haben. Das hat klimatisch natürlich da mit der jeweiligen Wetterlage zu tun, aber wir erwarten Starkregen erst, also zunächst mal in den Sommermonaten. Die haben wir nicht im Winter. Und das war ein Ereignis, wenn du 50, 60 Liter bekommst in einer Stunde, ist, glaube ich, fast jedes Kanalsystem überfordert. Also ich wüsste kaum eine Stadt, die damit klarkommt. Ich habe es einige Male erlebt in Bayern. Die haben sehr lange schon Starkregenereignisse. Auch eine Stadt wie Nürnberg ist in einer Stunde vollgelaufen. So, und wir haben 4, 5 neuralgische Punkte in der Stadt, in der sich das Wasser dann auch sammelt, weil wir nämlich eine Hügeltopographie haben. Das läuft schlichtweg darunter. Und zwar in unglaublicher Geschwindigkeit sammelt sich das Wasser und unsere Kanalsysteme sind, und das wurde auch nochmal sehr deutlich, auch technisch erläutert, nicht in der Lage, das abzuleiten in der Form, in der man sich das vielleicht wünscht. Man muss ja mal sagen, du kannst riesengroße, wenn es denn theoretisch möglich wäre, es ist aber praktisch nicht möglich, Rohrsysteme einbauen im freien Straßenraum. Da sind aber die engen Stellen unter den Häusern. Da wären wir wieder bei der Frage, müssen wir die Stadt nicht mal anheben? Dann müsste ich die Häuser auch einmal annehmen und dann alles drunter bunden. Nein, das ist eine Utopie. Ja. Bis zu einer, also 7,5 Millionen fließen jedes Jahr ins Kanalsystem in Flensburg und wird auch modernisiert, es wird vergrößert, es wird gemacht, getan. Aber man muss ehrlicherweise sagen, dem ist wirklich eine Grenze gesetzt und so langsam setzt sich auch das Bewusstsein durch, dass unser Kanalsystem insgesamt zwar durchaus in manchen Stellen sanierungsbedürftig ist, aber im Kontext steht zu anderen Leitungssystemen, immer im Straßenbereich auch liegt, das heißt natürlich viele Baustellen, da wird viel gemacht, aber eben auch endlich ist bei solchen wirklich Starkregenereignissen und das ist im Moment etwas, da kann ich nicht sagen, das ist die Lösung X, die haben wir nächstes Jahr umgesetzt und damit sind alle glücklich, das müssen wir so ehrlicherweise sagen, aber ich glaube, dann sind dort auch unsere Expertinnen und Experten auch mittlerweile so weit, das auch öffentlich so zu vertreten.
Also das ist tatsächlich auch so ein Punkt mit dem Kanalsystem, mit dem im Zusammenhang mit dem Grundwasser und der mit dem Boden. Also es ist so ein bisschen, man kann den Boden ja nicht ohne Ende zerlöchern mit Kanalrohren. Mhm. So, dann nimmt man den Boden ja auch, dann ist ja kein Boden mehr da, der Wasser aufnehmen kann, um ihn im Normalfall zu speichern. Dann legen wir sozusagen in unseren Boden überall nur Rohre rein, um das Extremereignis vorzubeugen. Es sorgt aber dafür, dass im Normalregenereignis auch überhaupt kein Boden mehr da ist, weil überall nur Rohre sind, die das Wasser speichern, also der Boden, der das Wasser ja eigentlich im Normalfall speichert. Ne? Also da würde ich auch aus ökologischer Sicht irgendwann ist abraten von. Das macht dann keinen Sinn mehr. Ne? Also wir zerlöchern uns den Boden. Deswegen sind auch meines Erachtens nach große Stauraumbecken, egal wo, nicht sinnvoll, ja? Weil das nicht mehr nachhaltig ökologisch ist. Und das muss man tatsächlich auch mal ein bisschen im Blick haben.
Und was ist denn jetzt mit diesem Sperrwerk?
Das wurde natürlich jetzt auch nochmal, weil wir ja alles betrachten müssen, einmal wirklich angebracht. Wir haben es einmal vorstellen lassen. Hat natürlich seinen Reiz, aber ja. Erstens ist es natürlich ein finanzieller Rahmen, der, glaube ich, auch Bund und Land so nicht wirklich ad hoc Ja sagen lässt. Es ist ein langer Planungsprozess dahinter. Mhm. Ob es dann wirklich die Effizienz auch zeigt, wird man auch sehen. Mach's mal eben zwischen Werft und dann ist ja gar kein Problem. Dann läuft eben der Rest voll. Also man hat eigentlich auch nicht mal einen Ort. Also wir haben das theoretisch mal mit angepackt und haben das auch vorstellen lassen. Aber nach meinem Dafür ist das nicht der Ansatz, den wir unbedingt jetzt konkret weiterverfolgen müssen. Auch wenn es erstmal sehr reizvoll und einfach anhört. Andere Länder, andere Städte haben damit gute Erfahrungen gemacht. Aber da muss man immer den Vergleich auch ziehen und dann wird man sehen, dass das nicht überall gleich passt.
Und es beschränkt auch den Blick. Also wenn man dann am Hafen steht, sieht man auch Dänemark nicht mehr. Man hat dann nicht mehr den offenen Blick auf die auf die Förde. Ne? Also ich glaube, da würden einige Flensburger, ich habe wirklich auch im privaten Kontext sehr unterschiedliche Meinungen schon, alle durchweg und immer wieder mit einer ganz starken Meinung dazu, zu dem jeweiligen Thema, pro Sperrwerk oder nicht pro Sperrwerk. Und wenn man dann die unterschiedlichen Themen anbringt, dass man dann auch die ganze Stadt eigentlich eindeichen müsste, weil sonst läuft es ja bei Sonnenweg hinten rum, dann irgendwann kommen die Leute auch ins Grübeln und sagen, ja, das vielleicht doch nicht so gut.
Könnt ihr denn zum Abschluss noch einmal zusammenfassen, wenn das Sperrwerk nicht die Lösung ist? Ich habe rausgehört, es gibt auch nicht konkret die Lösung. Aber was können die Hörerinnen und Hörer jetzt aus diesem Gespräch mitnehmen? Was tut meine Stadt gegen Starkregen, gegen Hochwasser?
Also was wir jetzt ganz konkret machen, ist natürlich, wie gesagt, wir investieren 7,5 Millionen jedes Jahr, zwischen 7 und 8 Millionen für den nächsten Jahren auch so sein, über das TBZ, unser Kanalnetz. Wir wollen das natürlich fit halten. Es wird auch Lösungen geben im Rahmen des Pumpwerks. Also dort wird auch massiv investiert werden, mit stärkeren Pumpen zu arbeiten. Also wir machen uns schon auf größere Hochwasserlagen und Starkregenlagen auch wirklich, bereiten wir uns vor. Das Thema Kaikante ist in 3 Kilometer zu sanieren, werden wir eben Hochwasser mitdenken. Und es wird natürlich ein ergänzendes Produkt geben dazu. Das ist jetzt keine starre Mauer, das hatten wir jetzt mehrfach gesagt, aber vielleicht eine vermittelnde Lösung. Da gibt es technische Möglichkeiten, auch die schon verbaut sind in anderen Städten. Da schauen wir natürlich auch möglicherweise dann mit mobilen Systemen oder anderen Systemen eben. Falls das angekündigt wird, hat man meistens 3-4 Tage Zeit, Hochwasser hier auch zu begegnen, damit eben die Menschen dahinter und auch die Stadt an sich lebenswert bleibt, bis zu eben 2,50 Meter, 2,60 Meter, aber irgendwann ist dann eben auch Feierabend. Und tatsächlich zu sagen, wir leben am und mit dem Wasser. Jeder, der ein Eigentum dort hat, jeder, der Eigentum in der Stadt besitzt, muss sich die Frage stellen, wie gut bin ich auf die Zukunft und den Klimawandel vorbereitet.
Und vielleicht können wir zum Abschluss für diese Menschen noch ein, zwei Best-Practice-Beispiele mit auf den Weg geben. Was kann jeder Einzelne zu Hause quasi tun, verändern, um nicht, es ist natürlich einfacher, der Stadt die Schuld zu geben, aber auch selbst vorzusorgen?
Also für alle, die in dem Bereich leben, wo das Hochwasser eben kommt, bis zu dieser jeweiligen Marke, ist es eben, also bis 3 Meter, die sollten jede sensible Infrastruktur über 3 Meter haben. Also alle Stromkästen, sanitären Anlagen, alles, die wichtigen Briefe, das sollte alles im ersten Obergeschoss sein. Und dann passiert auch nicht so viel. Und man muss natürlich sein Haus auch entsprechend nachrüsten, abdichten, Drainagen und so.
Und wenn diese Menschen nicht wirklich weiter wissen, an wen dürfen die sich wenden?
Die Bürger können sich bei der Stadt informieren und auch beim TBZ und bei den Stadtwerken auch. Das kann auf der Homepage nachgelesen werden, wo da die Ansprechpartner zu finden sind.
Sehr schön, denn vielen Dank für deine Expertise, Anne. Und du bist durch, Fabian noch nicht. Fabian hat noch eine Frage, und zwar: Weihnachten steht vor der Tür. Mit welcher schönen Weihnachtsbotschaft wollen wir denn jetzt diese Folge beenden? Und wir sind am 2. Dezember. Bist du schon in Weihnachtsstimmung? Kann man ja eigentlich nur sein hier in Flensburg.
Also wir haben tatsächlich den ersten Advent auch genutzt mit einem fantastischen Benefizkonzert hier in der St. Marienkirche. Da hatte man schon richtig die Möglichkeit, in Stimmung zu kommen. Das war fantastisch. Nein, also ich glaube, jede und jeder hat die Möglichkeit, in Flensburg in Weihnachts- und Adventsstimmung zu kommen. Wir haben einen wunderschönen Weihnachtsmarkt. Der zieht sich ja bis zum Nordermarkt auch. Sehr viel ist los. Also ich merke gerade, entgegen vielleicht manch geäußerter Skepsis, dass doch die Innenstadt sehr belebt ist. Also haben auch alle bestätigt, selbst mittags schon, nicht nur am Wochenende. Ich hoffe, die Menschen konsumieren auch schön brav. Und wir sind eine attraktive, schöne Stadt im interkulturellen deutsch-dänischen Kontext. Hier was erleben führt sofort zur Advents- und Weihnachtsstimmung. Und die Weihnachtsbotschaft dieses Jahr lautet natürlich: Geht mit Zuversicht ins neue Jahr, glaubt an das Gute und seid friedfertig. Und ich glaube, im Rahmen der, ja, oder im Wege der christlichen Nächstenliebe lässt sich auch, glaube ich, diese Advents- und Weihnachtszeit wunderbar nutzen.
Und ich werde auch im nächsten Jahr nicht müde, dich an deine Ankündigungen und Versprechen zu erinnern, und zwar hier im Podcast, und sag vielen Dank für deine Zeit, Anne, vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war die Flensfrequenz, die letzte Flensfrequenz in 2025. Dankeschön.